NDR Info.
Zeitzeichen. Im Jahr 410 stirbt der westgotische König Alarich I.
Da gibt es diese uralte Legende.
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder. Aus den Wassern schallt es Antwort und in Wirbeln klingt es wieder.
Es ist die Legende von einem Schatz.
Und den Fluss hinauf, hinunter ziehen die Schatten tapferer Goten, die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten.
Beschrieben werden Ereignisse aus dem Jahre 410. Allerdings in einem Gedicht aus dem 19. Jahrhundert.
August von Platen, das Grab in Busento, natürlich.
Darin geht es um die Bestattung des guten Königs Alarich.
Ja, das sind so Mythen, die sich mit Alarich beschäftigen.
Der Historiker Professor Mischa Meyer kennt sie alle.
Ich habe mich immer intensiv mit der Spätantike beschäftigt.
Mit der Geschichte dieses Alarichs, der die mächtige Stadt Rom eroberte. Eine Geschichte, die im Jahre 410 mit Tod und Bestattung Alarichs ein vorläufiges Ende findet.
Und am Ufer des Busento reiten sie sich um die Wette. Um die Strömung abzuleiten, gruben sie ein frisches Bette. In der wogenleeren Höhlung wühlten sie empor die Erde, senkten tief hinein den Leichnam mit der Rüstung auf dem Pferde.
Anschließend sollen die Goten den Fluss erneut in sein altes Bett geleitet haben. Seitdem liegt am Grunde des Busento der tote Führer Alarich samt seinem Schatz. Waren Sie schon mal am Busento?
Am Busento nicht, nein. Ich habe auch nicht nach dem Schatz gegraben.
Dann wird es aber Zeit, sonst kommen uns andere zuvor. Angeblich sind es hunderte Schatzgräber, die hier alljährlich ihr Glück versuchen. Cosenza vor wenigen Jahren. Ein Bagger zerwühlt das Flussbett. Drohnen mit Messinstrumenten sausen im Tiefflug über das Tal. Angeblich wurde eine seltsame Anomalie im Flussbett entdeckt. Reporter interviewen den Bürgermeister.
Wir hier in Cosenza haben das Glück, dass wir die Möglichkeit haben, den größten Schatz der Menschheit zu finden.
Wer ist dieser Alarich, dessen Gebeine samt Gold auf dem Grund des Busento liegen sollen?
Man weiß wenig über ihn.
Irgendwo im Donaudelta soll er geboren worden sein. Dort, wo heute Rumänien liegt, soll damals das Volk der Goten gelebt haben.
Ein kraftstrotzendes Volk.
Und Alarich, ihr Führer.
Dux Gotorum.
Alarich war der Anführer eines vorwiegend von Goten dominierten Verbandes.
Dieser Verband führt Krieg nicht gegen Rom, sondern im Dienste des Römischen Reiches.
Ja, genau.
Doch dieses Reich bröckelt. Bürgerkriege und innerer Zwist, die Grenzen von Barbaren bedroht. So ist die Lage gegen Ende des 4. Jahrhunderts. Rom braucht Soldaten und rekrutiert fremde Kämpfer gegen Sold.
Das hängt vor allem damit zusammen, dass die schlicht und einfach billiger sind als reguläre römische Soldaten.
Der römische Herrscher Theodosius, später der Große genannt, wird als
Freund des Friedens und des gotischen Volkes
gefeiert. Dank seiner gotischen Hilfstruppen gelingt es ihm, das Reich, das in zwei Teile zu zerbrechen droht, als letzter noch einmal zusammenzuhalten. Und Alarich dient ihm dabei als Truppenführer.
War aber seinerseits weisungsgebunden durch römische Offiziere.
Das geht so lange gut, bis Theodosius im Jahre 395 stirbt. Das Reich bricht auseinander.
Und nach dem Tod des Theodosius übernehmen seine beiden noch sehr jungen Söhne die Herrschaft.
Im Osten, in Konstantinopel, sitzt jetzt sein knapp 18-jähriger Sohn Arkadius. Den Westen soll der 10-jährige Honorius regieren.
Die beiden sind aber relativ unselbstständig und werden deshalb von mächtigen Figuren in ihrem Hintergrund dirigiert.
Über Honorius heißt es, er habe sich zeitlebens mehr für seine Hühner interessiert als für das Reich. Sein Lieblingshuhn soll Roma geheißen haben. Es wird noch eine Rolle spielen in dieser Geschichte. Während Honorius Hühner züchtet, kümmert sich im Westen ein Mann namens Stilicho um die Regierungsgeschäfte. Stilicho, das klingt schon nicht römisch, und tatsächlich hat auch dieser Mann einen Vater aus dem Barbarenland, einen Vandalen.
Wirf diesen gleißenden römischen Flitter von dir. Verlass diese ganze falsche und faulende Welt, in der du doch dein Leben lang ein Fremdling bleibst,
ruft Alarich dem Stilicho zu. Freilich nicht in einer historischen Quelle, sondern in einem Roman des 19. Jahrhunderts, geschrieben von Felix Dahn.
Ich muss ja zugeben, dass ich in meiner Kindheit gerne Felix Dahn gelesen habe.
Historiker und Schreiber wie Felix Dahn machen aus den Gestalten dieser Übergangsepoche germanische Helden. Stilicho,
ein herrlicher Mann, ein Held, der in vielen Schlachten die germanischen Reitergeschwader Roms zum Siege geführt hatte,
ist bei Dan ein durch Eid an die Römer gebundener Germane, eine tragische Gestalt. Und Alarich?
In wallendem Goldgelock.
Ein tapferer Germanenkrieger auf der Suche nach Lebensraum für sein unterdrücktes Volk. So wird Alarich über Generationen in deutschen Schulbüchern vorgestellt.
Das kann man getrost alles vergessen. Also wenn Sie in der Spätantike jemanden gefragt hätten, was ist eigentlich ein Germane, hätte der wahrscheinlich gar keine Antwort gewusst.
In Wahrheit begreifen sich beide, Stilicho wie Alarich, als römische Heerführer. Nun macht Stilicho jedoch einen entscheidenden Fehler. Er entlässt nämlich die gotischen Krieger, die unter Alarich bislang dem Reich treue Dienste leisteten.
Und jetzt hätte man erwarten können, dass diese Truppe dann über die Donau setzt und irgendwie im Barbarikum verschwindet und sich da auflöst. Das tut sie aber nicht, sondern sie bleibt im Römischen Reich.
Und zieht marodierend umher.
Man kann diese Züge zumindest im Groben halbwegs nachvollziehen.
Zunächst wird im Osten des Reiches geplündert.
Im heutigen Balkanraum, in Griechenland, im heutigen Bulgarien.
Als die Lage dort schlechter wird, ziehen sie weiter gen Westen.
Die Leute brauchen schlicht und einfach was zu essen.
Eine mehrere 10.000 Mann starke Truppe, hungrig und kampfbereit, bedroht bald Italien.
Der Kaiser saß ursprünglich in Mailand, aber Alarich hat 401 und 402 Mailand bedroht. Und aus dieser Erfahrung heraus geht der Kaiser nach Ravenna, das einfach durch die umliegenden Sümpfe besser geschützt ist.
Hier sitzt jetzt Kaiser Honorius mit seinen Hühnern, während sein Heermeister Stilicho den Alarich und seine Truppen abhalten muss. Er tut dies zunächst erfolgreich.
Lernt, ihr wahnsinnigen Völker, Rom nicht gering zu schätzen,
dichtet ein Zeitgenosse zu Ehren des siegreichen Stilicho.
Und das Interessante ist, dass Stilicho, obwohl er Alarich mehrfach in der Hand hat, ihn immer wieder laufen lässt.
Solidarität unter Barbaren? Wohl kaum, sagt der Historiker Mischa Meyer.
Das tut Stilicho, weil er diesen Verband offensichtlich als Kampftruppe für seine eigenen Interessen irgendwann einsetzen möchte.
Als Teil des römischen Heeres. Bröckelnde Fronten gibt es genug. Stilicho könnte Alarich in den Osten schicken.
Um die Donaugrenze gegen einfallende Barbaren zu schützen. Dann scheint er zu planen, ihn bei dem großen Barbareneinfall in Gallien irgendwie einzusetzen. Auch das kommt nicht zustande.
Dann droht ein Bürgerkrieg, ein Konflikt mit Ostrom. Kurzum, es gibt viele Fronten, an denen Stilicho und damit Rom den Alarich und seine Truppen einsetzen könnte.
Dann werden kurzfristige Forderungen von ihm erfüllt. Da geht es in erster Linie, ihn mit wertvollen Gegenständen und Lebensmitteln zu versorgen.
Es ist der Moment, in dem alles noch in der Schwebe ist. Im August 408 aber wird Stilicho ermordet.
Und damit verliert Alarich seinen Verhandlungspartner.
Oder laut Autoren wie Felix Dahn und anderen Germanenromantikern seinen Freund, den es nun zu rächen gilt.
Nach Rom, Alarich, nach Rom, zur Rache auf, nach Rom.
Aber das ist Dichtung. Tatsache ist, mehrfach steht Alarich mit seinen Gotenkriegern vor Rom und stellt Forderungen. Seine hungrigen Truppen wollen versorgt sein. Und diese Truppen sind zugleich sein Druckmittel. Angeblich unterbreitet er Kaiser Honorius, der mit seiner Hühnerzucht in Ravenna residiert, folgenden Vorschlag.
Dass die Goten friedlich in Italien siedelten, dass sie dergestalt mit dem Volk der Römer lebten, dass man glauben könnte, beide seien ein und dasselbe Volk.
Die Goten wollen nicht nur römische Soldaten, sie wollen römische Bürger sein. Doch der Hühnerzüchter Honorius verkennt die Lage und lehnt ab. Im Jahre 410 macht Alarich deshalb ernst. Er zieht erneut gegen die Stadt Rom und nimmt sie fast ohne Widerstand ein.
Roma ist zugrunde gegangen.
Als dem Kaiser in Ravenna diese Meldung überbracht wird, soll er vor Schmerz aufgeheult haben. Kurze Zeit später aber kann er erleichtert aufatmen.
Herr je, mein Freund, du meinst die Stadt und ich dachte schon, mein Hahn Roma sei gestorben.
Rom selbst ist im frühen 5. Jahrhundert politisch eigentlich relativ unbedeutend.
Urteilt der Historiker Mischa Meyer. Natürlich, Hahn wie Kaiser residieren schließlich längst in Ravenna.
Man konnte damals Rom einfach fallen lassen, ohne dass daraus politisch irgendwelche Konsequenzen entstanden wären.
Allein symbolisch ist der Fall der Stadt von Bedeutung.
Die Stimme stockt mir. Vor Schluchzen kann ich nicht weiter diktieren.
Heißt es in einem Brief des Kirchenvaters Hieronymus.
Die Stadt Rom ist eingenommen, die zuvor die ganze Welt besiegt hatte.
Und das löst dann erregte Debatten darüber aus, wie das soweit überhaupt hatte kommen können.
Ist das Christentum etwa schuld? Über Jahrhunderte war Rom die Herrin der Welt. Vor kurzem aber wurde das Christentum zur römischen Staatsreligion erhoben.
Es werden heftige Schulddebatten auch geführt.
In Nordafrika kommt der Kirchenvater Augustinus in Erklärungsnöte. Geflohenen Römern, verunsicherten Christen, muss er erklären, wie der Christengott dies zulassen konnte.
Die Römer haben alles verloren.
Nun etwa auch ihren Glauben?
Unschuldige sind gestorben.
Es ist, soweit ich weiß, noch niemand gestorben, der nicht ohnehin irgendwann einmal hätte sterben müssen.
Das Reich der Christen sei nicht von dieser Welt. Rom mag fallen, das Reich Gottes währt ewig. So die christlichen Antworten. Auch Alarich ist Christ und somit kann der Barbar doch nicht so schlimm sein. Christliche Geschichtsschreiber bemühen sich deshalb, die Eroberung Roms als besonders milde, ja gnädig darzustellen.
So entkamen viele tausend Römer, denen die Goten um Christi willen barmherzige Schonung gewährten.
Christliche Propaganda, um den neuen Glauben zu retten.
Es war aber schon so, dass die Goten das, was sie noch an wertvollen Gegenständen finden konnten, verschleppt haben.
Mit diesen Schätzen im Gepäck ziehen sie südwärts. Ihr Ziel Afrika. Doch bei Cosenza in Süditalien soll Alarich einem Fieber erlegen sein. In einer späteren Quelle aus dem 6. Jahrhundert heißt es:
Nahe der Stadt wurde der Fluss Busento mit Hilfe von Deichbauten umgeleitet und darunter eine große Grabkammer ausgehoben.
Es ist die einzige historische Quelle, die von Alarichs Grab und einem Schatz berichtet.
Man beerdigte Alarich in der Tiefe des Grabes und legte auch den Schatz hinein. Dann wurde der Fluss wieder in sein altes Bett geleitet.
Seitdem zieht es die Schatzsucher an den Busento.
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder.
Der Schatz wurde 410 nach Christus von Alarich von Rom in den Süden Kalabriens gebracht. Wir haben hier diese Geschichte und mit viel Glück die Möglichkeit, den Schatz zu finden,
sagt der Bürgermeister von Cosenza.
Man weiß ja nicht mal, ob es überhaupt einen Schatz gegeben hat,
gibt der Historiker zu bedenken.
Es könnten ja eigentlich nur Beutegegenstände von den Alarich-Zügen gewesen sein und die werden wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, als Alarich gestorben ist, zu wertvoll gewesen sein, um sie einfach in irgendeinen Fluss zu kippen.
Und es sang ein Chor von Männern: Schlaf in deinen Helden Ehren. Keines Römers schnöde Habsucht soll dir je dein Grab versehren.
Ich bin ja ziemlich sicher, dass da kein Schatz liegt.
Ziemlich sicher. Also, schlaf gut, alter Alarich, damit wir weiter träumen können von deinem Schatz.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Alarich I., der im Jahr 410 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.